Plätzchenduft zu Hause, die Kinder haben den Wunschzettel platziert, vielleicht schon länger, dass die Eltern im Internet einkaufen können. Die Weihnachtsbaumsuche startet oder ist schon abgeschlossen, das Kaminfeuer brennt oder die Zentralheizung läuft. Wie auch immer, es ist meistens so eine gemütliche Zeit. Ne? Draußen ist dunkel und nicht so schön und drin ist es dann umso schöner. Man sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Manchmal ist auch draußen der Trubel da, muss man sich immer wieder abschotten und positionieren, dass man nicht überall mitmacht. Und auch in den Gottesdiensten, da kann man so die Erwartung haben, jetzt so eine Predigt, ne? So schön gemütlich, so Liebe, Frieden, Freude, Hoffnung, dass man fast schon einschlafen möchte. Ich habe mich für was anderes entschieden, ich habe was auf dem Herzen. Genau, ich möchte halt etwas gegen den Strich bürsten, uns herausfordern mit einem Thema, was erstmal so gar nicht so richtig adventlich rüberkommt. Ich empfinde, dass es ein gewichtiges Thema ist, wo wir mit unterwegs sein sollten, dauerhaft. Genau, und ich möchte nochmal beten, dass auch unsere Herzen erreicht werden mit diesem Thema. Jesus, danke. Danke für diese Zeit und diesen Raum, den wir jetzt haben dürfen in der Begegnung mit dir. Du bist der Gegenwärtige in deinem Heiligen Geist und wir möchten uns entscheiden, dass wir unser Herz dir öffnen. Wir wollen das nehmen, was du redest. Wir wollen bereit sein, dass du unser Herz prägen kannst, dass du uns verwandeln darfst, dass du Unangenehmes ansprechen darfst, dass du uns wachrütteln darfst, Jesus. Wir wollen uns nicht einlullen lassen, sondern wir wollen in dem Leben unterwegs sein, was du für uns hast, Jesus. Und so bete ich, dass dein Wort Frucht trägt heute und dass es das ausrichtet in unserem Leben, wozu du es gesandt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte mit uns den ersten Bibeltext lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Letzte Woche haben wir eine sehr gute Predigt gehört über Johannes den Täufer, das kleine Baby, mehr über die Eltern, über die beiden, die ja dieses Wunder erlebt haben. Und jetzt ist es ein bisschen weiter groß geworden, dieses Kind. Es ist erwachsen geworden. Wir haben hier den erwachsenen Johannes den Täufer vor uns, der im Dienst des Propheten in der Wüste unterwegs ist. Also er ist nicht jemand, der irgendwie leere Worte macht, sondern er hat Kraft in seiner Stimme. Er ist der erste Prophet, der in Israel auftaucht seit 400 Jahren. 400 Jahre war keine prophetische Stimme da und eine große Sehnsucht war da, dass Gott redet, und jetzt ist er hier mit Johannes dem Täufer unterwegs und inspiriert ihn. Johannes war eine komische Gestalt, glaube ich. Ja, der hat hier so einen Kamelhaarmantel. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal jemanden mit so einem Mantel gesehen hast. Vielleicht in der Hippie-Zeit, wenn du da schon gelebt hast. Vielleicht gab es da solche komischen Typen. Und er ernährt sich von komischen Sachen. Also Honig finde ich ja noch ganz gut, aber Heuschrecken. Wahrscheinlich ist Honig der Dip für die Heuschrecken. So, ne, dann schmeckt das auch ein bisschen besser. Aber der war schon irgendwie komisch drauf. Und er war nicht irgendwie so ein Rabbi, der mit Leuten ins Gespräch kam, der Dinge erklärt hat. Ja, er war nicht ein Priester, der sehr zeremoniell Dinge zelebriert hat, ja, im Tempel. Er war nicht ein Schriftgelehrter, der Gesetze ausgelegt hat, sondern er war ein Prophet mit einer, ich stelle mir vor, mit einer Donnerstimme, hat er laut gerufen dort in der Wüste, wo keiner gelebt hat. Und Leute haben es mitbekommen, dass da Johannes der Täufer unterwegs ist, und die sind in die Wüste geeilt, um ihn zu hören. Und massenweise, ja, aus den Ortschaften, aus den Dörfern, aus den Städten, und sie wollten ihn hören. Und seine Botschaft, die war klar, das war die Botschaft, dass der Messias kommt, das Reich, der Himmel ist nah, und bereitet euch vor, kehrt um von euren Wegen. Er war ein Wegbereiter für den Messias, für das Reich Gottes. Er wollte den geistlichen Boden beackern, damit der geistliche Boden aufgelockert ist, wenn dann der Messias kommt, dass dann der Boden die Saat aufnimmt, die der Messias selbst predigen würde und leben würde. Dass Leute bereit sind und vorbereitet sind für den Messias. In der Weihnachtszeit, da haben wir dieses beliebte Lied, mehr oder weniger beliebte Lied, weiß nicht, ob es dein Lieblingslied ist, Alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. So geht das, glaube ich, ne? Wo ich mich manchmal so gefragt habe, ja, pff, was ist das denn für ein Lied? Ne? So, also Jesus, er kam ja vor 2000 Jahren, einmal kam er wieder, also einmal kam er und er wird auch wiederkommen, aber kommt er jetzt jedes Jahr wieder auf die Erde? Was ist das für ein komischer Text? Ne? Irgendwie so ein bisschen strange, als ob, ne, dann, wenn wir dann Weihnachten feiern mit der Krippe und so, als ob dann Jesus dann jedes Mal wiederkommt. Hat der Liedertextdichter das irgendwie nicht richtig verstanden oder was ist da los? Ich möchte uns heute sensibilisieren für diesen Punkt, dass ich sehr wohl glaube, dass Jesus kommen möchte, immer wieder, nicht nur alle Jahre wieder zu Weihnachten, sondern eigentlich jeden Tag und in jedem Moment möchte Jesus kommen zu uns. Er ist schon da, ja, aber er möchte kommen, mehr kommen in unser Leben hinein. Okay, können wir es so mitnehmen? Jesus möchte kommen zu uns, er möchte sich mehr Raum schaffen in uns, er möchte unser Leben mehr prägen, er ist nicht in der Vergangenheit abgeschlossen mit uns, sondern er ist fortlaufend dabei, dass er zu uns kommen möchte, mehr als zuvor. Das ist der Punkt. Und er möchte in unser Leben hineinwirken, nicht als Nebendarsteller, wie beim Film, ja, der mal in so einer kleinen Szene so am Rand da auftaucht und nachher so 10 Euro Taschengeld dafür bekommt. Er möchte auch nicht nur Hauptdarsteller sein in unserem Leben, der da ein bisschen mehr Minuten bekommt und mehr Aufmerksamkeit, sondern Jesus möchte Regisseur sein in unserem Leben. Er möchte unser Leben durchwirken, durchdringen, er möchte leiten und prägen, er möchte der Handelnde sein in unserem Leben. Und das ist sein, ja, das ist sein Anspruch an uns, das ist sein Wunsch an uns, dass er so hineinwirken kann, dass er so kommen kann in unser Leben hinein. Er möchte der zentrale Punkt sein, der Mittelpunkt, wir singen es ab und zu, ja. Er ist der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, unser Ein und Alles. Und greif das doch mal für dich, in dieser Adventszeit möchte Jesus zu dir kommen. Weiß nicht, wie es dir geht mit dem ganzen Adventstrubel und so, Kinder, Familie, Oma, Opa und so, Plätzchen backen, Kekse essen, Lebkuchen essen, also man ist ja immer beschäftigt, ne? Und manchmal ist man froh, wenn es dann vorbei ist und wenn man es überlebt hat und keiner sich beschwert hat über die Geschenke oder so. Lass uns das mal alles wegdrücken und Raum entstehen lassen für das Thema Jesus. Er möchte in der Adventszeit zu uns kommen. Ganz persönlich. Jesus möchte zu mir kommen in der Adventszeit. Ist vielleicht ein ganz neuer Gedanke, ja. Aber es ist der Kerngedanke. Es ist der Kerngedanke. Er möchte zu uns kommen, zu dir und zu mir. Die Frage an uns lautet: Bereiten wir Jesus den Weg, dass er kommen kann, wie er kommen möchte? Ebnen wir ihm die Pfade in unserem Herzen, dass er hineinkommen kann und dass er ankommen kann bei uns? Machen wir uns bereit, dass er neu zu uns kommen kann? Johannes, er bereitete den Weg für das Kommen von Jesus vor und Johannes, er wusste, dass wenn der Messias kommt, dann kommt der Messias nicht einfach nur so alleine, zack, hier ist der Messias, sondern der Messias bringt das Reich Gottes mit. Das war die Verheißung, ja, das war in ihrem Denkhorizont ganz, ganz klar, der Messias und das Reich Gottes, die kommen zusammen. Und die Juden hatten damals eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das Reich Gottes sein sollte, hatten Schriften, ja, Prophetien, hatten aber auch viel eigenes Denken dazu. Also sie hatten zum Beispiel im Fokus, dass wenn der Messias kommt mit dem Reich Gottes, dass dann die Römer vernichtend geschlagen werden, die Besatzungsmacht. Dann sind die weg und dann ist das Volk Gottes da, alle Feinde sind besiegt und das Volk Gottes regiert. Ganz, ganz irdisch, ja, so. Das war ihre Erwartung zum Kommen des Reiches Gottes. Und wir wissen von dem, was wir in der Bibel lesen, dass das Reich Gottes anders kam, dass auch viele Leute dann enttäuscht waren und das nicht verstanden haben, dass es nicht so mit Kraft kam und nicht so politisch kam, sondern es ist mehr so eine geistlich-persönliche Geschichte, die sich dann aber ausbreitet. Das Reich Gottes das hier erwartet wurde von Johannes dem Täufer, das ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Das Reich Gottes, das trifft mich zuerst in meinem Leben, indem dass mein Leben wiederhergestellt wird, meine Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Ich bin da nicht mehr alleine so unterwegs hier auf der Erde, sondern ich weiß, ah, da ist ja Gott und ich kann mit ihm Beziehung haben und ich kann ihn empfangen in meinem Leben und ich bin mit ihm unterwegs, ganz, ganz persönlich. Ist auch eine persönliche Befreiungsgeschichte. Ja, wenn das Reich Gottes kommt, dann werde ich befreit von meiner Schuld, von dem, was nicht gut ist, was mich von Gott trennt. Dann werde ich befreit von allem Alten, was mich irgendwie knechtet und klein halten möchte. Dann werde ich befreit auch von bösen Dingen, auch von finsteren Mächten. Wenn ich mich mit okkulten Sachen eingelassen habe, dann passiert Befreiung, wenn das Reich Gottes in mein Leben kommt. Das Reich Gottes hat auch immer einen Aspekt von Heilung. Das Reich Gottes macht deutlich, Gott möchte uns berühren, dass wir heil werden. Körperlich, aber auch innerlich, seelisch, psychisch, geistlich. Er möchte heilen. Das bringt das Reich Gottes mit sich. Und letztendlich auch eine Wiederherstellung von Beziehungen. Dass wir Heilung dort erleben, wo wir in Beziehung sind, wo Unvergebenheit da ist, wo Sachen stressig sind und schwierig sind. Da hat das Reich Gottes eine Qualität, dass Dinge sich zum Guten wenden und wir aufatmen und merken, wow, da ist eine ganz andere Beziehungsqualität als vorher, jetzt wo das Reich Gottes da ist. Und wenn Menschen das erleben, diese ganzen Aspekte auf der persönlichen Ebene und Menschen Erfahrung sammeln mit dem Messias, der das Reich Gottes bringt, dann zieht das Kreise, dann wird das immer breiter und größer und dann redet man darüber und andere Menschen merken dann, hey, guck mal, der hat das erfahren, das kann ich vielleicht auch erfahren, Hoffnung kommt und so breitet sich das Reich Gottes aus, nicht politisch, sondern auf dieser geistlichen, persönlichen Erfahrungsebene, dass Menschen mit Gott in Berührung sind und ihn erleben. Und Johannes, er hat den Weg hier für Jesus und für dieses Reich Gottes vorbereitet. Er hat einen Weg dafür geschaffen. Er hat den Weg geebnet. Ich möchte dich fragen heute Morgen, ob du glaubst, dass Jesus den Wunsch hat, dass sein Reich in Europa mehr Gestalt gewinnt. Glaubst du das, dass wir dann auch nicht am Ende sind, sondern dass Gott sagt, hier, da ist der Kontinent Europa, ja? Ihr seid alle schlaue Leute, habt viel im Kopf und so und eine lange christliche Geschichte, aber ist längst nicht mehr so, wie es eigentlich mal war und wie es sein sollte. Ich möchte mein Reich aufbauen in Europa. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus die Sehnsucht hat, dass sein Reich in Deutschland für die Menschen greifbarer wird? Ja. Wer hat ja gesagt? Danke. Ja. Glaubst du, dass Jesus es auf dem Herzen hat, dass sich das Reich Gottes in Bielefeld und in Ostwestfalen-Lippe weiter ausbreitet? Da sind wir auch noch nicht am Ende. Okay, es soll weitergehen. Glaubst du auch, dass Jesus möchte, dass die Qualität seines Reiches bei uns in der Gemeinde zunimmt? Ja. Ja. Wir sind Gemeinde und es gut so, ja. Und trotzdem die Qualität des Reiches Gottes, das, was drinsteckt in der Botschaft, auch an Kraft und an Schönheit, wir schmecken so ein bisschen, ja. So, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt anderes, es gibt tieferes. Lass uns die Sehnsucht hochhalten. Glaubst du nicht auch, dass Jesus sich danach sehnt, dass sein Reich in deinem und in meinem Inneren mehr zur Geltung kommen sollte? Und dass da noch mehr drin liegt für uns persönlich. Denn hier fängt alles an. Hier fängt alles an. Manchmal sehen wir uns hier nach Erweckung und sagen, Gott, Europa und Deutschland und Bielefeld und OWL und die Gemeinde braucht das auch. Ne? Es fängt bei uns an. Okay? Bei uns. Das ist der Fokus auch für heute, morgen, Gottesdienst hier. Bleib mal bei dir. Heute ist es dein Thema, es ist nicht das Thema von deinem Nachbarn oder von dem, der vor oder hinter dir sitzt, es ist dein Thema. Mach es zu deinem Thema. Vielleicht sagst du, jawohl, ich sehe all das, ja, ich möchte auch dem Kommen des Reiches Gottes den Weg bahnen. Nämlich, das ist die zweite Frage hier, ebnen wir die Pfade unseres Herzens, damit das Reich Gottes in uns mehr Gestalt gewinnen kann? Also sind wir dabei? Wollen wir das? So, und dann sagst du, jawohl, ich will das, ich bin dabei, spricht mich an. Frage ist, wie? Ja, wie kann ich das denn machen? Was ist denn mein Job bei der ganzen Geschichte? Wie kann das gelingen? Ich glaube, es kann gelingen durch Umkehr, durch Umkehr. Johannes hat es gepredigt, ja, zu den Menschen, kehrt um. In den alten Bibelübersetzungen steht hier, tut Buße. Und Jesus, er hatte keine andere Botschaft damals. Er hat noch mehr gepredigt als Johannes, aber die Kernbotschaft zu den Menschen damals war, Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Gleiche Geschichte, ja, den Menschen zugesagt, hey, kehrt um von eurem Weg, denn das Himmelreich ist da, so, ändert euch. Vielleicht sagst du jetzt, ja, Mensch, aber ich bin doch schon umgekehrt. Also damals vor 32 Jahren oder vor 54 Jahren oder vielleicht vor 5 Jahren oder 3 Monaten oder so, da habe ich mein Leben ja Jesus gegeben und da bin ich umgekehrt. Das heißt, mein altes Leben ist vorbei gewesen. Ich habe erkannt, Gott gibt's und ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und du hast dann vielleicht beim Aufruf deine Hand gehoben, du bist nach vorne gekommen, hast ein Gebet gesprochen. Du hast es irgendwie festgemacht und erlebt, dass dein Leben neu geworden bist und dass du dein Leben gedreht hast. Du hast gesagt, ich möchte nicht mehr das alte Leben ohne Gott leben, sondern ich möchte mich auf Gott ausrichten und ich möchte seinen Weg gehen und ich möchte Jesus nachfolgen. Ich bin umgekehrt. Und ich weiß, viele hier sind umgekehrt. Ist gut. Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne die erste Umkehr geht's nicht weiter, okay? Die erste Umkehr setzt alles andere frei und es kommt dann alles in Gang. Aber diese erste Umkehr, die brauchen wir. Aber ich glaube, dass es zu kurz greift zu sagen, damals bin ich umgekehrt und jetzt habe ich mit dem Thema Umkehr überhaupt nichts mehr am Hut. Jetzt bin ich durch damit. Jetzt lebe ich einfach so mein Leben. Ich glaube, das ist nicht das, was Jesus hier mit dem Begriff Umkehr auch gemeint hat. Was meint eigentlich Umkehr? Wovon ist die Rede? Umkehr meint nicht nur eine spezielle, punktuelle Entscheidung. So, damals bin ich umgekehrt und ich habe es auch noch in meiner Bibel als Datum markiert, ja, wann das genau war. Tag der Umkehr, so, Tag der Bekehrung. Nichts dagegen, ja, ist wichtig, kann uns alles helfen. Aber das, was hier gemeint ist, ist nicht, dass man sich erinnern kann an den Tag der Umkehr, sondern dass es in einen fortlaufenden Prozess geht, wo man seine Gesinnung ändert. Und dieser Prozess dauert lebenslang, wo man unterwegs ist und sich öffnet für die Wahrheit des Wortes Gottes und immer wieder sein Leben daraufhin abstimmt, hey, wie bin ich eigentlich unterwegs? Lebe ich eigentlich so, wie das Jesus will? Und wo bin ich noch auf meinem alten Denkmustern unterwegs? Obwohl ich vielleicht umgekehrt bin, aber ich bin wieder in alte Fahrwasser gekommen, ja? Und ich bin immer noch Mensch und habe mein altes Ego und so weiter. Das heißt, Umkehr ist viel umfassender als diese punktuelle Geschichte. Umkehr meint einen fortwährenden und vollständigen Gesinnungswandel, der sich in unserem ganzen Leben ausdrückt, in unseren Worten, in unserem Tun, in unserem ganzen Sein. Wir sollen aus dieser Umkehrhaltung leben. Es soll ein neuer Lebenswandel sein, ein veränderter Charakter. Und es soll sichtbar werden in unserem Leben mehr und mehr. Johannes der Täufer, als er hier gepredigt hat in der Wüste, hat sich einmal tierisch aufgeregt. Da kam dann nicht nur die normale Bevölkerung, die dann auch umgekehrt sind, sich haben taufen lassen, sondern es kamen die frommen Leute. Und da lese ich mal einen Abschnitt aus Matthäus 3, was dann passierte. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Das heißt, diese frommen Leute damals, die haben mitbekommen, hey, hier läuft jetzt irgendwie was Neues, ja, da ist jetzt dieser Johannes und alle Welt, die ganzen Menschenmassen gehen dahin und die tun Buße und lassen sich taufen und so. Und sie haben gedacht, hey, komm, dann machen wir einfach mit. irgendwie, das ist jetzt gerade mal in, das ist jetzt hier der fromme Hype so. Und sie kamen dann dahin und wollten sich auch taufen lassen. Und dann sagt Johannes ihnen zu, hey, es geht hier nicht um eine äußere Form. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt einfach hier mal so locker flockig in den Jordan springt und dann so weiterlebt wie bisher, sondern wenn ihr umkehrt, dann muss es eine Umkehr vom Herzen sein, die euer ganzes Leben ergreift, dann muss die Umkehr Frucht bringen. Es muss irgendwie im Leben sichtbar werden, es muss sich was ändern. Das heißt, dieser Umkehrgedanke ist nicht nur mal punktuell, hey, Taufe, ja, wo ist das Wasser und dann bin ich umgekehrt, sondern wie lebe ich mein Leben? Ich muss Umkehr leben in meinem Leben. Immer und immer wieder. Und dann sieht man, hey, da ist ja Frucht der Umkehr. Man kann es irgendwie abspüren. Da ist etwas anders geworden. Da ist jemand mit Gott unterwegs und nicht mehr mit sich allein unterwegs. Wir feiern Advent. Und im Advent feiern wir die Ankunft unseres Herrn vor 2000 Jahren. Das Kommen des Reiches Gottes. Und das ist so der Blick in die Vergangenheit. Ja, so. Krippe aufgebaut, ja, ach ja, damals, stimmt ja, Jesus ist damals angekommen, er hat das Reich Gottes gebracht und das begann. Im Advent feiern wir aber auch und denken daran, Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht genau wann, wir würden es gerne wissen, wir wissen es aber nicht und keiner weiß es. Wir warten, dass Jesus wiederkommt. Zukunft. Jesus, du darfst gerne wiederkommen und wir wollen bereit sein. Und wir hängen so dazwischen, hier und heute, ja. Zweiter Advent 2019, hier FCG Bielefeld im zweiten Gottesdienst hängen wir dazwischen. Und die Frage ist, was ist mit uns jetzt? Sollen wir nur in die Vergangenheit schauen, uns daran erinnern, jo, das war schön damals, vielleicht kein Schnee gewesen, aber trotzdem nett. Oder nur darauf warten, hey, Jesus kommt wieder, super, aber noch ist es nicht so weit. Die Frage ist, was ist mit uns heute? Was ist mit uns heute? Was ist unser Job heute? Was möchte Gott heute in unser Leben hineinsprechen? Wo möchte Jesus heute ganz neu in deinem Leben ankommen? Was möchte er heute aus dem großen Schatz des Reiches Gottes in dein Leben hineinpflanzen, was jetzt noch nicht so da ist? Wo möchte er, dass sein Reich immer mehr zur Entfaltung kommt in dir? Genau. Die Frage ist, was hindert Jesus heute daran, in unserem persönlichen Leben das zu tun, was er tun möchte? Okay, wir sind, glaube ich, eins darüber. Jesus, er möchte mehr tun, er möchte in unser Leben hineinkommen. Aber was hindert ihn jetzt, das zu tun, was er tun möchte? Ich glaube, manchmal haben wir so Blockaden in uns, die ihn an seinem Wirken hindern. Letzte Woche im ersten Gottesdienst hatten wir einen geistlichen Eindruck, hatten wir einen Gast da, Friedrich Rodomski, der lange zur Gemeinde gehört hat und er hatte so diesen Impuls, dieses Bild vor Augen, einen Stausee, wo ganz viel Wasser ist, als Zeichen für den Heiligen Geist, für das, was Gott tun möchte und was er an Qualität hat, und dann kommt aber dieses Wasser nicht so richtig da raus, sondern es ist begrenzt durch Staumauern. Das heißt, da sind Grenzen, Barrieren, dass das Wasser nicht so fließen kann. Und das ist genau das, was ich heute auch meine. Also da ist Potenzial da von Gott, was er tun möchte in uns, im Kleinen und im Großen. Aber da sind auch Blockaden in uns, dass wir das nicht so erleben und dass wir dem nicht so Raum geben. Und das ist jetzt die Frage, was ist es konkret in unserem Leben, was Gott daran hindert? Kannst du mal für dich überlegen, ja, ob dir irgendwas einfällt, was könnte es sein? Und die Antwort auf diese Frage ist wahrscheinlich dieselbe Antwort auf die Frage, wovon soll ich umkehren? Ist da etwas, wovon ich umkehren soll? Vielleicht fallen dir da ganz konkrete Dinge ein. Vielleicht erinnerst du dich an Situationen, ja, wo du sagst, okay, da die Person, ja stimmt, da war irgendwas nicht so gut gelaufen, ich muss mich bei der Person entschuldigen. Ich muss der Person vielleicht auch vergeben. Oder andere Situationen, ja, konkrete Sünden, die wir bekennen sollen, die wir bisher nicht ins Licht gebracht haben, sondern für uns behalten haben, wo es vielleicht auch gut wäre, mit einer anderen Person darüber zu reden, das zu beichten, so. Vielleicht solche Dinge, aber oft sind es nicht so diese ganz konkreten Sachen, sondern mehr so unsere Haltungen, wie wir leben, wie wir unterwegs sind. Ich glaube, dass eine spannende Frage auch die Frage nach unseren Prioritäten ist. Also wie leben wir eigentlich unser Leben und was ist wirklich wichtig? So, wir sagen vielleicht ja, Gott, du bist der Wichtigste für uns, aber im gelebten Alltag, da ist so viel anderes, dass eigentlich, wenn wir ehrlich wären, von der Prioritätenliste, wie wir unser Leben wirklich leben, ist Gott vielleicht so an Nummer 11 oder so. Und andere Sachen, darum dreht sich unser Herz. Hat noch nicht mal was damit zu tun, wie viel Zeit wir wo investieren. So, ne? Aber einfach, wo wir mit beschäftigt sind und wo unsere Leidenschaft ist, vielleicht an ganz anderen Punkten. Und Gott ist irgendwie, naja gut, okay, heute ist wieder Gottesdienst, gut, ich gehe hin. Vielleicht ist es heute Zeit, umzukehren von falschen Prioritäten, die wir gesetzt haben. Vielleicht ist es auch manchmal der Dienst für Jesus, der wichtiger ist als das eigentliche Leben mit ihm. Sieht fromm und gut aus, ist aber nicht das, was Jesus möchte. Vielleicht ist es Zeit, umzukehren an dieser Stelle. Ich habe ein Zitat gefunden, was mich sehr angesprochen hat, um dem nochmal mehr Inhalt zu geben. Der Kern der Sünde besteht darin, dass wir uns von Gott nicht lieben lassen. Oder anders gesagt, dass wir Gott, der Liebe ist, nicht Gott sein lassen. Der Kern der Sünde besteht darin, dass wir uns von Gott nicht lieben lassen. Das ist vielleicht mal wert, darüber tiefer nachzudenken. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, da kommst du wieder in so einen Druck, dass du wieder was machen musst, sondern Gottes Wunsch für uns alle ist, dass er uns lieben kann und dass die Liebe bei uns ankommt. Und da, wo wir in dieser Liebe verwurzelt sind und wo diese Liebe unser Leben berührt, da geschieht auch alles Geistliche, was er tun möchte in dieser Beziehung. Aus Liebe heraus. Aber wir ticken als Menschen oft so, dass wir dieser Liebe Gottes keinen Raum geben in unserem Leben. Das heißt, wir drehen uns dann um die Geschäftigkeit, ja, so und das Haus muss jetzt noch auf Vordermann gebracht werden, ist ja Advent, dann kommt auch die Familie, das Essen muss gekocht werden und hier muss renoviert werden und hier müssen wir uns Gedanken machen, wo wir hin in den Urlaub fahren und das und jenes, ihr wisst, was ich meine, ja? Also so 1000 Sachen, die irgendwie da sind, sodass der Raum für die Begegnung mit dem liebenden Gott in all dem eng und klein wird. Und dass die Begegnung mit Gott vielleicht nur daraus besteht, dass man mal schnell noch ein Gebet bittet, dass Gott doch die Herausforderung in der nächsten Woche auch noch segnen möge. Wisst ihr, was ich meine? Und dass es nicht darum geht, in diese Liebe, die Gott für uns hat, einzutauchen. Ja, diese Liebe des Vaters im Himmel, der uns anschaut, wie wir vor unserem Spiegel stehen, ja, und uns irgendwie deformiert fühlen oder so, und wo dann die Stimme da ist, hey, aber du bist hübsch und ich habe dich gewollt, wie du bist. Das ist die Liebe Gottes, die in unser Leben hineinsprechen möchte, aber wo geben wir Raum, dass das in unser Leben greifen kann? Und das ist die erste Sünde, dass wir denken, nee, Hauptsache, ich funktioniere, ich Augen zu und durch, ich schaffe das schon irgendwie. Ich brauche diese Liebe von Gott gar nicht, ja? Kommen wir mit? So, das ist letztendlich eine Form von Unglaube, weil ich denke, ich schaffe es alleine. Ich brauche diese Liebe von Gott gar nicht so, ich bin stark genug in mir. Und ich vertraue mir mehr, als dass ich Gott vertraue. Denn ich könnte ja in der Zeit, die ich eigentlich für Gott mir zur Seite nehmen könnte, wo ich einfach nur da sitze und mir bewusst mache, dass Gott mich liebt, ne? Die 20 Minuten am Tag, die kann ich ja auch noch mit anderen Dingen füllen, wo ich aktiv etwas tun kann, wo ich mich auch selbst besser fühle. Ach, das habe ich auch noch geschafft und hier To-Do-Liste habe ich auch noch geschafft. Super, super, super. Kann ich alles machen. Aber dann bin ich bei mir und bin nicht in der Abhängigkeit von Gott, wo er einfach nur mir dienen kann mit seiner Liebe. Vielleicht ist es eher das, wo wir eine falsche Haltung mitbringen, wo Gott uns einlädt, kehr doch um. Kehr doch um von deinem eigenen Tun. Kehr doch um von deinen falschen Prioritäten. Kehr doch um von dem, was dich da irgendwie umtreibt. Kehre um zu dieser Liebe und schaffe Raum, dass ich dich lieben kann. Und da ist so vieles, ja, was da thematisch reinfällt, wo wir versuchen, irgendwie aus uns selbst was zu machen, ja, wo es dann um Themen geht, ja, Besitz, Konsum, Karriere, Profit, Ehre und Ansehen, uns irgendwie zur Schau stellen wollen und so weiter und so weiter. Frag dich doch mal, wofür leb ich eigentlich? Wofür lebst du eigentlich? Was ist eigentlich wichtig? Ich glaube, dass Umkehr neue Wege öffnet für das Kommen von Jesus in unser Leben. Dass wir sagen, okay, ja, so will ich nicht weiterleben. Das will ich ja gar nicht. Ich erkenne, das ist nicht gut. Das führt mich in eine Sackgasse und ich kehre um davon und ich öffne mich für das, was Gott hat für mich. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich weiß nicht, wie Gott das regeln wird, dass er mich verändert, aber ich wende mich ihm zu und öffne mein Leben für ihn. Das ist hier mit einer Haltung der Umkehr gemeint. Wahre Umkehr ist nicht nur eine momentane Entscheidung, sondern eine Haltung, die wir Tag für Tag einüben müssen. Letztendlich auch eine schmerzhafte Trennung von falschen Prioritäten, von meinem alten Ego. Ja? Es muss wieder sterben. Umkehr fordert auch Opfer von uns. Ja? Es ist nicht irgendwie easy, sondern irgendwas muss sterben und es tut auch weh, das zurückzulassen. Umkehr ist ein Lern- und Lebensprozess, der uns auf Gott fokussiert und der Raum für sein Wirken in uns schafft. Und Umkehr führt uns aus unserer Oberflächlichkeit heraus zu unserem inneren Kern, an den Jesus heran möchte. Vielleicht hast du den Eindruck manchmal, Mensch, also mein Leben, das läuft total oberflächlich, ne? So irgendwie gar keine Tiefe, man lebt so irgendwie dahin, jede Woche dasselbe und es hängt dir selbst zum Hals vielleicht raus und denkst ja, irgendwie fehlt da was, obwohl du vor 30 Jahren umgekehrt bist. So, aber dann lade ich dich ein, ich möchte dir das schmackhaft machen, überleg doch mal, ob es nicht sein kann, dass du an einzelnen Punkten in deinem Leben umkehren solltest, wo du merkst, das ist hier nicht geistlich, sondern das ist fleischlich, das ist menschlich, das ist egozentrisch, umkehren davon. Und ich würde mal das ganz plakativ machen, ich würde es dir versprechen, ich verspreche es dir, wenn du diesen Umkehrschritt tust, dann wird dein Leben Tiefe bekommen. Und es wird nicht mehr die Oberflächlichkeit sein, sondern du wirst den nächsten Schritt in die Tiefe gehen, in deine Beziehung zu Gott. Weil du dein Leben aufräumst und weil du dich mehr auf ihn konzentrierst und ihm Raum gibst durch diese Umkehr. Ich möchte auf die Zielgerade kommen und noch ein konkretes Beispiel anschauen von jemandem, der eine Haltung der Umkehr gelebt hat. Und das ist meines Erachtens tatsächlich Johannes der Täufer. Er war sehr erfolgreich in seinem Dienst, also er hatte Charisma, ja, der Geist war natürlich auf ihm so, er hatte Einfluss, Menschenmassen sind gekommen, er hätte seinen eigenen Dienst aufmachen können, er hätte die Leute auf ihn fokussieren können, er hätte sagen können, so und jetzt bin ich der Messias, ja, so und die Leute hätten ihm zugejubelt, ja, du bist es, da wäre was Kraftvolles drin gewesen für ihn selbst, wenn er sein Ego hätte ausbauen wollen. Aber er hatte eine andere Prioritätenliste in seinem Leben, die wird deutlich hier in einem Bibeltext aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Dort sagt er von sich selbst, ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als ein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams, also er versteht sie als Freund des Bräutigams, steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Ich behaupte, ohne eine Haltung von innerer Umkehr, ohne eine Haltung von innerer Demut, da hätte Johannes den Weg für Jesus nicht so bereiten können, sondern er hätte Jesus im Weg gestanden, er hätte irgendwie mit seinem Ego, mit seinem Stolz sich dagegen gestemmt. Jesus hätte andere Wege gefunden, sicherlich, ne, aber es wäre nicht der gute Weg gewesen. Aber er hatte diese Bereitschaft, einfach sein Ego dort in den Tod zu geben. Nicht aus Verletztheit oder Ablehnung zu reagieren, ja, ach, jetzt gehen die alle zu Jesus und folgen ihm nach und keiner bleibt mehr bei mir, jetzt bin ich aber sauer und stinkig, so, ne? Sondern einfach zu sagen, hey, ist alles gut, ich bin vorbereitet, er ist der Messias, nicht ich. Die Leute sollen bei ihm landen, nicht bei mir. Ganz, ganz fein, ganz klar, ganz demütig sich unter Gott zu unterstellen. Meines Erachtens nach ist unser Stolz die Hauptursache dafür, dass Gott nicht in unser Leben hineinwirken kann, wie er es gerne möchte. Unser Stolz wirkt wie eine Barriere dafür, dass das Reich Gottes sich in uns ausbreiten kann. Weil unser Stolz sagt immer, hey, ich brauche Gott ja gar nicht, ich schaff's alleine. Und ganz egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ich behaupte, dass wir alle an unterschiedlichen Punkten mit unserem Stolz in Berührung kommen. Mit diesem tiefen, menschlichen, ja, aber wo bleib ich denn dabei? Und ich möchte ja auch gesehen werden. Und es tut mir gut, wenn die Menschen mich irgendwie anhimmeln oder keine Ahnung, wenn irgendwie was zurückkommt. All diese menschlichen Dinge. Und wenn ich dann nur bei mir bin, in meinem Stolz gefangen, dann kann der Geist Gottes nicht landen bei uns, weil unser Stolz verwehrt ihm den Zugang zu unserem Herzen. Es sei denn, dass wir erkennen, boah, ich bin ja ein stolzer Mensch. Ich suche ja ganz viel mein eigenes und ganz viel von meiner Motivation ist ja gar nicht so rein und so geistlich und so. Und ich halte Jesus meinen Stolz hin und sage, Jesus, hier ist der komische Stolz in mir, den möchte ich loswerden. Bitte, bitte verändere du meinen Stolz. Mach du mich zu jemandem, der frei ist. Mach du mich zu jemandem, wo du gerne kommen kannst mit deinem Wesen. Wo du mich erfüllen kannst mit dir selbst. Ich möchte nicht so viel Raum einnehmen in mir. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Unser Stolz wirkt oft als Blockade. Unser Stolz ist der Tod für geistliches Leben und der Tod für geistliche Erneuerung. Und auch für Gemeinden als Ganzes kann das ein Thema sein. Ja, da wo es Gemeinde gut geht und wo Gott Gemeinde segnet, da muss Gemeinde aufpassen, dass sie nicht stolz wird auf die Geschichte und was Gott schon alles getan hat. Ach ja, und wir sind so toll und Gott wirkt auch so und es sind so viele Leute dazugekommen. Lass uns immer wieder auf den Boden kommen und sagen, Gott, wir sind abhängig von dir. Wir sind abhängig von deiner Gnade. Wir sind abhängig von deinem Wirken. Wir können uns nichts auf uns selbst einbauen, nichts auf uns selbst einbilden. Stolz soll nicht im Wege stehen. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten. Wisst ihr, dieser Ruf nach Umkehr, der kann auch hart unser Leben irgendwie treffen und auch Widerstand auslösen in uns. Da kommt nämlich gleich der Stolz wieder und sagt, ja, aber so schlecht bin ich ja gar nicht und die anderen sind schlechter und so. Also es gibt einen Kampf in uns an diesem Punkt, bin ich bereit umzukehren oder nicht? Habe ich es nötig umzukehren oder habe ich es nicht nötig? Ganz, ganz spannend, dem mal innerlich nachzuspüren. Aber diese Umkehr an sich ist eine Einladung Gottes an uns. Und diese Einladung Gottes kommt aus dem liebenden Herzen, aus dem Gott der Liebe, der immer um unser Herz wirbt und sagt, hey, ich habe noch mehr für dich vorbereitet, ich möchte dir noch mehr begegnen, ich möchte dir noch mehr dienen, ich möchte dich mehr verändern. Bist du bereit dazu? Aber dazu musst du vielleicht die und die Punkte loslassen. Da musst du vielleicht die und die Punkte klären. Da musst du hier deine Kontrolle aufgeben. Bist du bereit dazu? Und ich weiß, der Heilige Geist, der schafft das, so eine Predigt herunterzubrechen auf jeden Einzelnen. Ich kann mich hier abzappeln und kann mich anstrengen, so überall mal reinzusprechen, aber es ist der Geist Gottes, der dieses Thema für dich ummünzen muss. Und das tut er. Wenn du hinhörst. Wenn du hinhörst, dann wirst du spüren und hören, ja, in meinem Leben sind das die und die Themen, die und die Punkte. Ja, stimmt. Hier ist mein Stolz. Und dann bist du herausgefordert zu reagieren, was damit zu machen. Das ist deine Herausforderung, deine Aufgabe. In dieser Adventszeit, wir befinden uns heute hier, wir befinden uns nicht in der Vergangenheit, wo wir nur drauf schon was gewesen ist. Wir schauen auch nicht nur in die Zukunft, Jesus kommt wieder, alles klar, sondern heute, hier, ruf zur Umkehr. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen und dass wir Gott Raum geben. Jesus, danke. Danke für dein Reden. Danke für dein Wort. Danke, Geist Gottes, dass du hier bist und dass du in uns wohnst. Danke für dein Reden. Ja, und ich bete darum, dass gerade jetzt Entscheidungen getroffen werden in unserem Leben. Ich bete darum, dass wir uns nicht einlullen lassen von falschen Gedanken, von Dingen, die uns wieder ablenken wollen und die uns zurückhalten wollen, sondern ich bete um eine Klarheit in unserem Geist. Ich bete, dass du dich offenbarst in deiner Kraft und in deiner Wahrheit und dass wir auch die Gnade darin erkennen, was für ein Geschenk es ist, von dir angesprochen zu werden. Ich bete, Herr, dass du dieses ganze Thema herunterbrichst und in unser Leben hinein platzierst, gerade jetzt. Danke, dass du es tust. In deiner guten Art und Weise. Die nicht Stress macht, sondern die uns zum positiven Schritt des Glaubens herausfordert. Ich möchte heute dich aufrufen und dir die Möglichkeit geben, umzukehren. Ich weiß, dass es auch nur ein Moment ist, ein Gottesdienstgeschehen. Und ich weiß auch, dass, wenn ich einen Aufruf mache und du nach vorne kommst, dass es auch nicht das ganze Thema Umkehr beinhaltet, sondern es ist einfach nur eine Entscheidung, jawohl, ich möchte diesen Weg der Umkehr beschreiten und es muss im Alltag gelebt werden, deiner persönlichen Gottesbeziehung. Und trotzdem kann es eine Hilfe sein, wenn du jetzt hier bist und du fühlst dich angesprochen und du weißt auch konkret um Haltungen und um Dinge und um Stolz, was da ist. Dann kann es eine Hilfe sein, einen Schritt rauszutreten und zu sagen, jawohl, Gott, ich habe verstanden und ich bin bereit, umzukehren und ich bin bereit, meinen Stolz in den Tod zu geben und ich bin bereit, mich für dich zu öffnen und leiten zu lassen, wie es dir gefällt. Und dafür mache ich diesen Aufruf. Nicht, dass alles gelöst wird, aber dass du einen Anfangspunkt setzen kannst, wenn du dich angesprochen fühlst durch den Heiligen Geist. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen und während des Liedes hast du die Möglichkeit, einfach nach hier vorne zu kommen. Du kannst dich hinstellen, du kannst dich aber auch hinknien. Ich habe alte Kniekissen herausgeholt aus den Katakomben und du kannst dir gerne ein Kniekissen nehmen und dich hier in den Altarraum hinknien. Und auch das kann eine Hilfe sein, dass du dich vor Gott demütigst und sagst, Gott, ich bin so ein stolzer Typ. Zerbrich du meinen Stolz und form ihn um, mach was Gutes draus. Kann sehr hilfreich sein. Ich werde mich selbst hier vorne hinknien und dann werde ich noch ein Gebet sprechen und dann werden wir weiter in die Lobpreiszeit gehen. Aber ich lade dich ein, dass du kommst und dass du dem Raum gibst, was in deinem Herzen gerade jetzt entsteht. Halte da nicht zurück, dräng es nicht weg, beschwichtige das nicht, sondern lass es einfach fließen und sei offen, was Gott tun möchte an dir. So sei mutig zu kommen.